Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/Heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Derjenige, der im Moment viel für die Kulinarik in Deutschland tut, ist Jan Hartwig. Er sollte auf jeden Fall gehört werden, weil seine Stimme sehr viel Kraft und sehr viel Leidenschaft und sehr viel Seele hat. Diese poetischen Worte stammen von Tim Raue, der hier im Brunch-Podcast Jan Hartwig als Interviewpartner empfohlen hat. Jan Hartwig kocht im Restaurant Jan in München, ist dieses Jahr mit 3 Sternen prämiert worden und hatte tatsächlich Zeit für uns. Mein Name ist Selene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post.
2023 neigt sich dem Ende zu und es war für Jan Hartwig ein ganz besonderes Jahr, denn in diesem Jahr, Jan, hast du dir 3 Sterne erkocht und ich glaube, das ist was, ich weiß nicht, ob man, wenn man anfängt als Koch, ob man dann schon so darauf zielt oder ob man sagt, okay, es wäre natürlich schön, aber es ist ein ferner Traum.
Ja, hallo erstmal, Helene, freut mich, dass ich da sein darf, danke sehr. Das Jahr war sehr ereignisreich, sehr bewegend, natürlich extrem erfolgreich, muss man rückblickend sagen. Ob das jetzt was ist, worauf man hinarbeitet, worauf man als junger Kopf schon zustrebt, ja, das ist es, zumindest in meinem Fall. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Art Wettbewerb, die man sich da stellt. Und das, ich bin einfach so gestrickt, dass wenn ich mich einem Wettbewerb stelle, dass ich den noch so gut wie möglich abschließen will.
Ehrgeizig.
Dass ich ja dieses tolle Ereignis des Erkochen des 3. Sternes schon das 2. Mal erleben durfte. Und das ist sehr, sehr speziell. Vor allen Dingen natürlich das 1. Mal in eigener Wirkungsstätte mit dem Bewusstsein darüber, dass man natürlich da auch ganz, ganz viel Risiko aufgenommen hat, beziehungsweise ganz viel finanzielle Mittel auch reingesteckt hat, die ich natürlich nicht alle zur Verfügung hatte, sondern die ich mir ganz klar natürlich auch per Kredit bei der Bank geliehen habe. Also man hat sich da einem Risiko hingegeben, was natürlich nur bedingt kalkulierbar war. Das ist nochmal so. Und ich bin auch durchaus bereit, ein Risiko einzugehen, aber ich bin nicht per se irgendwie risikofreudig. Deswegen war das natürlich eine Entscheidung, die ich damals da getroffen habe. Jetzt greife ich sicherlich schon ein bisschen vorweg, aber das gehört irgendwie dazu, die ich da getroffen habe, die wohl überlegt war, an der ich zugegebenermaßen auch das ein oder andere Mal gezweifelt habe, aber die sich dann eben, und das ist, glaube ich, Eingang deiner Frage gewesen, letztendlich auch dann als richtige Entscheidung dargestellt hat, eben gegipfelt mit dem Erreichen der 3 Sterne dann im vergangenen April.
Okay, das möchte ich verstehen. Also ich glaube, du sprichst an, dass du dich selbstständig gemacht hast und gesagt hast, jetzt kommt mein eigenes Restaurant, es heißt genau, so wie ich, es bin ich. Und
genau,
das ist ja ein Moment schon alleine, wo man wahnsinnig viel von sich preisgibt und sich zeigt. Kochen ist was ganz Persönliches. Ist das was gewesen, was dich ein bisschen vielleicht mit Ehrfurcht erfüllt hat, sagen wir mal, dass du so viel von dir selber preisgibst?
Nee. Weil da mache ich, das habe ich nie anders gemacht. Also zumindest in Eigenregie. Ich war ja 7 Jahre Küchenchef im Bayerischen Hof vorher. Und auch da habe ich meine Seele auf den Teller gelegt, wie man so schön sagt. Das ist definitiv so. Vom Kochen her hat sich da nichts verändert. Natürlich unter Berücksichtigung dessen, dass man sich sowieso ständig weiterentwickelt, im besten Fall. Also ich habe natürlich vorgehabt, meine Küche zu entwickeln, was ich getan habe. Aber ich habe das durch die Selbstständigkeit nicht mit mehr Leidenschaft oder mit mehr Emotionen oder mit mehr Persönlichkeit gemacht, ja. Natürlich ist dieser Laden was ganz, ganz Persönliches. Ich glaube, man kann es nicht persönlicher machen, als das eigene Restaurant nach dem eigenen Namen zu benennen. Der Laden heißt ja Jan, genauso wie ich. Aber vom reinen Kochen her hat sich da bei mir nichts geändert. Zumindest die Einstellung zu dessen ist nicht verändert.
Also war es dann in erster Linie das wirtschaftliche Risiko, was dich
ja,
so...
Ja, ich habe mich natürlich selbstständig gemacht in einer Zeit, wo wirklich Corona noch ein ganz anderes Thema war, als es heutzutage ist. Also wir haben jetzt auch wieder Cancellations. Das ist jetzt wieder so, dass diese Welle so rüberschwappt. Ist es aber zugegebenermaßen auch einfach mit Grippe, ja. Also es ist jetzt eine ungemütliche Jahreszeit, wo die Leute auch wieder krank werden. Aber als ich gesagt habe, ich schlage ein Buch zu, und um ein neues anzufangen, um ein neues zu schreiben, meine ganz persönliche Geschichte, da war das natürlich noch eine ganz, ganz andere Zeit. Also Gedanken gefasst habe ich dafür ja in diesen Lockdowns. Es war im Übrigen das erste Mal, dass ich die Zeit hatte. Ich habe im Jahr 2000 meine Berufsausbildung angefangen. Das war das erste Mal, dass ich so knapp 20 Jahre später die Zeit hatte, wirklich mich so komplett zu reflektieren, ja, also alles in Frage zu stellen. Was dann letztendlich auch zu dieser Entscheidung geführt hat. Aber eben, das war eine Krisenzeit. Also da war das noch nicht so safe, ja. Und das war ein Risiko. Letztendlich, das stärkste Risiko war natürlich das finanzielle Risiko. Und das galt es abzuwägen, ob ich das mache oder nicht.
Du hast gerade gesagt, du hast alles nochmal auf den Prüfstand gestellt, alles in Frage gestellt. Wie sieht das genau aus, wenn das passiert? Sitzt man dann zu Hause und denkt auf dem Sofa nach, oder macht man lange Spaziergänge, oder passiert das nebenbei? Wie hat das bei dir ausgesehen?
Ja, sowohl als auch. Also wenn es möglich war, wie gesagt, das ist für jeden allgegenwärtig abrufbar, diese Zeit, mal wirklich zu Hause gefangen, in Anführungsstrichen, ja. Und durfte ja nicht mal vor die Tür gehen aufgrund der Ausgangssperren. Ja, klar, passiert das auf Spaziergängen, aber auch in Momenten zu Hause auf dem Sofa, definitiv. Absolut. Einfach sich mal hinterfragen, was habe ich erreicht, was bin ich, wer bin ich und wo möchte ich in 5, 6, 7 Jahren stehen oder in 10 oder in 15. So, und bei mir kam dann einfach diese Essenz daraus, dass ich sage, ich habe beruflich auf dem Papier alles erreicht. Ja, ich bin ein junger Mann, der nach sehr, sehr kurzer Zeit diese 3 Sterne erkocht hat. Und für mich ist dafür beruflich, ist da ein Traum in Erfüllung gegangen. Und das hätte ich auch, ich habe darauf hingearbeitet, habe ich ja eingangs gesagt. Und das war immer ein Ziel von mir, dass das so schnell geht, auch beim ersten Mal. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich habe 2014 da angefangen. Damals im Winter noch 14 den ersten Stern, den das Haus schon hatte, bestätigt, 15 der zweite und 17 der dritte Stern. Das war einfach eine rasend schnelle Zeit, die unglaublich intensiv und fordernd war, die mich auch sehr, sehr geprägt hat, natürlich, ganz klar, als Koch, aber auch als Mensch, als Chef, als jemand, der ich ja vorher nie war. Ich war ja nie vorher Küchenchef. So, und da galt es einfach auf den Prüfstand zu stellen, was ich eigentlich noch möchte vom Leben. Und rausgekommen ist, dass ich ja beruflich alles hatte, wie schon gesagt, dass ich aber trotzdem nicht zufrieden war. Und dann habe ich gedacht, warum bin ich eigentlich nicht zufrieden? Weil ich bin nicht ein Mensch, der nie satt wird. Ich bin nicht ein Mensch, der immer nach mehr, schon gar nicht nach materiellen Sachen. Das ist mir völlig egal, ja. Also ich habe auch gern schöne Sachen um mich rum und arbeite dafür auch hart. Aber mir sind ganz andere Sachen viel wichtiger. Nur ich habe mich einfach gefragt, wieso bist du eigentlich nicht zufrieden? Was muss denn noch kommen, damit du zufrieden bist? Und dann kam tatsächlich so, dass ich sage, ich kann das in diesem Angestelltenverhältnis nicht so in aller Konsequenz machen, wie ich mir das wünschen würde.
Kannst du mal ein konkretes Beispiel sagen dafür? Was kann man da nicht machen? Oder was kannst du jetzt machen, was du vorher nicht machen konntest?
Ich kann alles machen, was ich möchte. Und ich, das ist auch nicht so, auch das hört sich so an, ja. Ich bin ja kein anarchistischer Mensch. Aber es ist natürlich klar, dass man gerade umso größer das Haus ist, dann gibt es viele Abteilungen, es gibt F&B-Direktionen, es gibt HR-Abteilungen, es gibt 1000 kleine Bausteinchen, die zusammengeführt das Ganze Große ergeben. Letztendlich natürlich im Bayerischen Hof, das ist ja immer noch privat geführt. Jetzt keine Mutterkette, die da drüber steht, sondern tatsächlich eine Geschäftsführerin, eine geschäftsführende Gesellschafterin in dem Fall. Und die gilt es halt immer nach Erlaubnis zu fragen. Und nochmal, ich bin kein anarchistischer Mensch und ich kann sehr, sehr gut mit Spielregeln umgehen. Aber ohne dass ich das jetzt auf ein Beispiel reduzieren möchte, gibt es halt natürlich Sachen, wo du in so einer großen Company dann auch einfach fragen musst. Und das bin ich einfach leid gewesen. Ich möchte einfach mein Ding so machen, wie ich das glaube, dass das richtig ist. Und das kann ich natürlich nur in meinem eigenen Laden.
Ich stelle mir gerade vor, dass das insbesondere bei so Fragen des Wareneinkaufs und der Produkte eine Rolle spielt für einen Koch. Also was kann man eigentlich einsetzen? Was darf man kaufen? Wie viel Geld darf man auf so einen Teller legen?
Ja, das stimmt. Wobei, da muss man einfach natürlich sowieso gesund sein. Ja, also mir nutzen ja die ganzen Sterne nichts, wenn ich damit überhaupt nicht über die Runde komme. Das heißt, ich kann dir versichern, dass sich jetzt zum Beispiel der reine Wareneinsatz bei mir nicht verändert hat. Also weder günstiger, ich kaufe die gleichen Produkte. Ja, ich habe aber jetzt auch nicht angefangen, ui, jetzt darf ich endlich mal aus den Fällen schöpfen. Ich glaube, das hätte ich dann auch irgendwann gemerkt, beziehungsweise da hätte mich dann irgendwann mein Steuerberater auch mal darauf aufmerksam gemacht, dass da irgendwas schiefläuft. Und das tut's eben de facto nicht. Aber ja, es gibt so Sachen, so Anschaffungen, Geräte, Porzellan, die und die Gläser, das und das Setup für den Gast, ja, simple Sachen, eine Giveaway-Tüte zum Beispiel, wo man dann eben noch die vielleicht auch mal nicht ausgetrunkene Flasche Wein mitgeben kann oder eben auch Pralinen aus eigenes Magazin oder sowas. Mein Kochbuch erscheint ja jetzt auch bald. So Sachen einfach, wo ich sage, ich möchte das anschaffen, das kostet doch Geld, ja, das kostet auch für mich viel Geld. Ist ja nicht so, dass ich das irgendwie geschenkt kriege. Aber da möchte ich einfach auch keine nachfragen müssen. Das mache ich dann, weil ich das gut finde und weil ich am Ende des Tages der Meinung bin, dass das zu so einem Lokal dazugehört, dass man einfach sich da abhebt und wirklich diese Gastgeberschaft und dieses auch eine gewisse Großzügigkeit. Für mich hat 3 Sterne auch was mit einer gewissen Großzügigkeit zu tun. Also bei uns kostet ein Glas Champagner auch viel Geld, ja, kommt drauf an, was für einer, aber es ist natürlich viel Geld und ich schenke einfach nicht 0,1 aus, das mache ich nicht, da gibt's immer, da muss keiner sagen, das ist aber ganz schön knauserig, sondern da sagt man eher, das ist aber ganz schön großzügig und ich finde, das gehört dazu. Das ist einfach so, dass ich jetzt, ohne dass ich jetzt wirklich da sage, der Mann ist einfach nicht in der Lage zu rechnen und haut dir die Sachen raus, also das ist nicht der Fall, da kann ich jeden beruhigen, der da vielleicht zweifelt dran.
Und kannst du kulinarisch jetzt Dinge machen, die du vorher nicht machen konntest? Ich weiß nicht, ob es um Risiken geht, die man eingeht, aber Dinge ausprobieren oder so, oder ist das gleich?
Da war ich nie reglementiert. Also das ist auch eine Sache, wo ich sage, das funktioniert auch nicht. Und das war tatsächlich nie der Knackpunkt oder der Diskussionspunkt. Warum funktioniert das nicht? Also ein Clubbesitzer von einem großen Verein, sagen wir jetzt mal Liverpool, der kann ja natürlich nicht dem Jürgen Klopp reinreden, wie er die Jungs zu trainieren hat. Das funktioniert nicht. Und wenn mir jemand erklären will, wie gut gekocht wird, dann ist das meistens irgendwie nicht so richtig fundamentiv irgendwie, weil wo soll die Expertise dann von dem oder derjenigen herkommen? Also da gibt's dann auch, aber nochmal, das war nie der Punkt, da wurde nie reingeredet.
Ich würde gerne mit dir ein bisschen über Feiern reden. Du hast ja gerade schon das Thema Großzügigkeit angesprochen, was ich finde sehr guter Gateway dazu ist sozusagen. Wie hast du gefeiert, als der 3. Stern in eurem Restaurant kam?
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass wir im Osterurlaub waren. Oder war es der Osterurlaub? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, Ostern war, glaube ich, kurz vorher oder kurz nachher.
Kommt auf hin.
Fakt ist, ich hatte frei. Und alle anderen hatten auch frei. Das heißt, das war auf der einen Seite natürlich schön, weil man das so ein bisschen sacken lassen konnte und so ein bisschen wahrhaftig werden lassen konnte auch. Ich kann mich erinnern, ich war mit meiner Frau unterwegs. Wir haben von da an dann die Verleihung war in Karlsruhe, so eine kleine Deutschlandtour gemacht und sind tolle Kollegen abgefahren und haben da gegessen. Also ganz klassisch, so wie ich mir einen tollen Urlaub vorstelle, unterwegs sein und essen gehen. Wirklich schön. Was so ein bisschen in der Zeit zu kurz kam, ist so diese erste direkte Emotion mit den Leuten zu teilen, die mich dabei unterstützt haben. Ja, also ganz klar das Team, das ist immer eine Teamleistung. Ich habe ein großartiges Team in Küche und Service, die da alle ihren Anteil dazu beitragen, dass es so ist, wie es ist. Und die habe ich ja erst ein paar Tage später gesehen. Wir haben alle telefoniert, wir haben uns alle WhatsApp ausgetauscht. Wir haben uns Videobotschaften geschickt, wir haben Videotelefonie betrieben, aber dass du dich wirklich dann in den Arm nimmst, gegenüberstehst, Danke sagst auch an die Leute, die das mit möglich machen und mit denen dann feierst, das kam erst später, eine gute Woche später. Wir haben dann wieder gearbeitet und am darauffolgenden Wochenende habe ich eine kleine Feier gemacht bei Freunden von mir, die ein Restaurant haben in München, wo ich eigentlich alles feiere, was mir persönlich wichtig ist, meine Geburtstage. Und eben auch so ein Ereignis mit dem 3. Stern, das 2. Mal im Übrigen, beziehungsweise das 3. Mal. Also wir haben den 2. Stern da schon gefeiert im Bayerischen Hof, den 3. dann und bei uns dann eben auch. Und das ist was, wo ich bin dann gerne in einem Umfeld, wo ich sage, ich kenne da alle. Ja, mir ist das ganz wichtig. Ich will da auch keine Experimente eingehen. Und dann ist das sehr, sehr schön, dem Rahmen entsprechend, aber keineswegs irgendwie jetzt nur vom silbernen Löffel buchstäblich und alle irgendwie in Armgarderobe sein. Wir haben es ganz, ganz leger gemacht und wirklich schön und entspannt und ausgeglichen und ausschließlich unter uns. Also ich habe auch keine großen Gäste eingeladen. Ja, wir haben ein paar Freunde noch gehabt, die einfach dem Haus sehr, sehr freundschaftlich gegenüberstehen. die mir freundschaftlich gegenüberstehen, die mir sehr wichtig sind, die eigene Familie natürlich, die Familie meiner Frau, also meine Schwiegereltern, aber vor allem das Team. Es war einfach eine Teamveranstaltung, das haben wir ganz in Ruhe gefeiert.
Weißt du noch, was es zu essen gab?
Es gab viele Gänge, aber das war für mich völlig nebensächlich. Also es gab, glaube ich, Rehrücken im Hauptgang. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr so, weil es auch völlig egal war in dem Moment. In dem Moment haben wir einfach wirklich, das Essen war toll, das weiß ich auf jeden Fall noch, so viel kann ich mal sagen, aber das war absoluter Nebendarsteller an dem Abend und es war emotional und so schön und so ausgelassen und so ausgeglichen irgendwie und so von Freude und Stolz getränkte Atmosphäre, wo man sagt, ja, wir haben gut gegessen, aber was war, who cares?
Hauptsache, die Leute sind da.
Genau.
Ja, ich meine, bei diesen vielen Sternen, ist das noch das Gleiche, das zu feiern? Feiert man den zweiten oder dritten Stern, ist es ja schon immer noch so wie den ersten? Oder ist das immer noch die gleiche Freude?
Ich finde, man muss es andersrum sagen oder andersrum fragen. Hast du den ersten Stern so gefeiert wie den dritten? Ja, habe ich. Aber zweifelsohne ist der dritte Stern nochmal was anderes. Also man muss sich da, der erste Stern, den habe ich wirklich, wirklich auch gefeiert, auch mit Freudentränen begleitet und das war toll und das war letztendlich für mich aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, so eine Erleichterung, eine extreme Erleichterung, weil ich kam
weil der Druck dann weg war.
Ich kam mit sehr, sehr großen Ansprüchen von mir selber aus einem tollen Haus, nämlich aus dem Aqua in Wolfsburg, wo ich ja Sous-Chef war vorher. Und dieses Restaurant war mit 3 Sternen oder ist immer noch mit 3 Sternen besternt, ausgezeichnet. Und ich kam dann in dieses Hotelrestaurant am Irischen Hof und wollte natürlich zeigen, was ich kann. Und da war für mich persönlich, ohne dass mir da irgendjemand irgendwie die Pistole an die Schläfe gehalten hat, auch nicht vertraglich bedingte Sachen oder sowas. Aber für mich persönlich war es natürlich einfach so ein Minimumziel, dass ich den Stern, den das Haus hatte, ich glaube seit 2009 damals, dass ich diesen Stern zumindest halte, ja, oder wieder erkoche, wie man es auch immer nennen will. Das Haus hatte einen Stern, als ich kam. Der vorherige Küchenchef hat das Unternehmen verlassen. Ich kam dafür und da wollte ich natürlich auf jeden Fall zumindest den einen Stern halten. Also das war für mich so ein Minimumziel, wo ich gesagt habe, das bin ich irgendwie auch dem Arbeitgeber verpflichtet, der mich natürlich mit großer Erwartung eingestellt hat. Das bin ich dem Team, was dort zum Teil auch schon noch aus der alten Mannschaft bestand, schuldig, den Gästen und irgendwie dem Anspruch, den das Haus auch hat. Also das war für mich eine große Erleichterung und wie gesagt, ganz emotionaler Moment, den ich auch nicht vergessen werde. Und dann habe ich auch geheult und war total Freude taumelnd unterwegs. Der zweite, das war krass, ein Jahr später, werde ich auch nie vergessen. Das war wirklich ein ganz besonderer Moment, auch der extrem abrufbar ist für mich. So, und der dritte Stern, der macht dir dann einfach wahrhaftig, weil das ist so, dass du einfach zu der absoluten Weltelite gehörst. Also es gibt jetzt, glaube ich, aktuell 140 Restaurants mit 3 Sternen. Damals waren es sogar noch ein bisschen weniger. Es liegt daran, dass jetzt natürlich immer auch mehr Destinationen dazukommen, wo so ein Guide veröffentlicht wird. Ja, also man glaubt das immer nicht, aber zum Beispiel so New York ist noch nicht ewig auf dem Schirm von Michelin. Ja, das waren einfach, es kommen immer neue Destinationen dazu. Manche gehen auch dann dafür, ja, werden wieder abgeschafft. Aber in der Regel kommen immer neue dazu. Also Okinawa gibt's noch nicht so lange, Kyoto gibt's noch nicht so lange. Eben im asiatischen Raum werden immer mehr Destinationen erschlossen, die dann eben auch bewertet und gesessen werden. Aber 140, die es jetzt knapp sind, das ist einfach wenig. Ja, ich vergleiche das immer damit, dass ich sage, du stehst irgendwie in deinem Wohnzimmer oder von mir aus auch bei mir im Restaurant und diese 140 Personen, die würden natürlich alle easy da reinpassen. Und wenn man dann alle mal auf einem Haufen hat, dann sieht man, dass das natürlich 140 sind. Immerhin 140 Personen, aber es sind nicht so viele. Schon gar nicht, wenn man das über die ganze große Welt abzeichnet. Und das ist sowas, wo du sagst, der Michelin-Führer ist ein Indikator, der das lesbar macht. Die besten Restaurants, die besten Köche, die besten Köchinnen. Aber das sind einfach nicht so viele. Und das macht dir das eben, wie gesagt, wahrhaftig. Das führt dir das vor Auge, dass du zu dieser Elite dazu gehört, die es zweifelsohne ist, weil dafür sind es einfach nicht viele genug.
Es sind auf jeden Fall super krasse Typen und Typinnen, glaube ich, alle, auf so eine Weise. Also jeder, glaube ich, für sich. Die sind ja auch alle sehr unterschiedlich, ne? Und ich finde, du hast das gerade total schön beschrieben. Vielleicht verändert es nicht den Kern der Persönlichkeit, aber es macht wahrscheinlich was mit der eigenen Identität, oder? Es ändert ein bisschen das Bild, was man von sich selber hat.
Ja, absolut. Aber es bestätigt einen natürlich auch, dass man auf dem richtigen Weg war. Weil das ist auch so ein ungemütliches Gefühl irgendwie. Ich bin sehr, sehr gut persönlich befreundet mit Tim Rauer, den du ja auch kennst.
Und der dich empfohlen hat, ja, mit klaren Worten, dass ich dich interviewen soll.
Tim ist ein wunderbarer Freund und Kollege, weil er wirklich auch ehrlich ist. Und das hat man leider viel zu selten, dass man sich gegenseitig, da nehme ich mich aber nicht mit aus. Ich bin auch nicht immer ehrlich zu Leuten, die fragen dann, wie hat es dir geschmeckt? Weil ich weiß, manche wollen es gar nicht hören. Und Tim ist ja jemand, der kann das gut aushalten und der kann aber auch gut Feedback weitergeben. Ja, und wenn wir irgendwie essen oder uns gegenseitig was kochen, was natürlich vorkommt, er kommt zu mir, ich komme zu ihm, dann kann man durchaus mal sagen.
Oh mein Gott, da möchte natürlich man gerne mal dabei sein, wenn ihr beide für kocht.
Ja, das ist natürlich immer lustig, weil wir trinken dann einen guten Wein zusammen. Aber man kann dann auch mal sagen, also das hat mir jetzt gefallen und das hat mir jetzt nicht so gefallen.
Ja.
Das ist was ich schätze an Menschen, diese offene und ehrliche Kommunikation, direkte, das machen nur Freunde miteinander, die sich dann auch mal kritisieren. Aber eben.
Es kommt dann natürlich auch von jemandem, der weiß, was er sagt, ne?
Ja.
Das heißt, das hat für dich vielleicht ja auch nochmal einen anderen Stellwert und für ihn auch.
Absolut, definitiv. Aber wie gesagt, dieser zweite Stern bringt mit sich, dass du natürlich immer denkst irgendwie, und wer sagt, das stimmt nicht, der sagt einfach nicht die Wahrheit, dass du sagst, was muss ich denn bitte noch tun, um in diesen Olymp aufgenommen werden, zu werden, in diesen Olymp, in diese Elite der Drei-Sterne-Küche. Das ist so ein bisschen so eine Ungemütlichkeit, ne? Die einen so ein bisschen rastlos lässt.
Und wenn du sie sagen es einem ja auch nicht, oder? Also es ist ja...
Nee, sie sagen es einem nicht. Und das ist eine Sache, wenn du die drei Sterne hast, da schlage ich jetzt den Bogen wieder zurück oder schließe den Kreis, dann hast du natürlich das Bewusstsein darüber, okay, das
ist rausgekriegt.
Was gepasst hat, ja. Und dann kann man jetzt sagen, der Druck wird deutlich nicht weniger, weil es ist einfach ein hartes Geschäft, ja, eine anstrengende Arbeit, zweifelsohne. Aber man kann natürlich sagen, wenn wir jetzt die Reisehöhe halten und darüber hinaus das einfach entwickeln und so weiter, dann ist das auf dem Niveau. Das ist schon was einen dann irgendwie auch zufriedenstellt, dass man dann offensichtlich einen Nerv getroffen hat, der das Ganze möglich macht, dass man dann eben so bewertet wird.
Es gibt ja Menschen, die von ihrer Kindheit an fest daran glauben, dass sie etwas Besonderes sind und dass sie zu einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen gehören, die dazu auserkoren sind, etwas ganz Besonderes zu leisten. War das bei dir auch so?
Nee. Also ich, ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr glücklich und stolz darüber, was ich mache, aber ich nehme mich selber wirklich nicht so wichtig oder nicht zu wichtig. Ich nehme mich selber sehr wichtig, weil ich finde, man muss sich auch, ich bin mit mir selber sehr im Reinen. Ich bin sehr stolz, ich habe ein ganz gesundes Selbstbewusstsein. Was ich aber jedem Menschen ans Herz legen würde und auch meinen auch Kinder so erziehen würde, dass man sagt, du bist es wert, ja, du bist ein wertvoller Mensch, du musst dich selber lieben, um auch andere Menschen lieben zu können. Also ich finde mich selber schon toll, ja. Das meine ich aber in ganz gesunder Ausdrucksweise und ich bin bestimmt nicht irgendwie arrogant, schon gar nicht habe ich irgendwie ein übersteigertes Selbstwertgefühl. Ich finde nur, dass ich es wert bin, auch angesehen zu sein. Das ist aber jeder andere Mensch auch. Und der aufrecht durchs Leben geht. Aber dass ich da von vornherein sage, ich bin da ausgekoren, in so einer Elite zu sein, ob das jetzt, keine Ahnung, Schauspieler ist, Top-Sportler, Musik-Koryphäe oder eben ein ganz guter Koch, das habe ich nie gehabt. Ich finde auch im Übrigen, dass du einfach an allem arbeiten musst und dass du für alles arbeiten musst. Und das habe ich in meinem Leben definitiv bisher getan. Geschenkt hat man mir nichts. Auch das will ich jetzt gar nicht irgendwie höher hängen, als es ist. Ich will damit nur ausdrücken, dass man einfach für Erfolge auch diesen eigenen Tritt in den Allerwertesten braucht. Und das kann ich zu Genüge. Also ich bin mit Sicherheit ein fordernder Chef, der den Leuten auch viel abverlangt. Aber das tue ich von mir in jeder Sekunde des Tages.
Weil du gerade Kindererziehung angesprochen hast, was haben deine Eltern denn richtig gemacht, um dir dieses Selbstbewusstsein mitzugeben? Oder war das angeboren?
Nee, aber eben mir wurde das gesagt. Du bist ein Mensch und lass dich nicht unterdrücken und stehe für deine Meinung ein und kämpfe für deine Ziele und arbeite hart dafür. Also dieses, dass man wirklich selber seinen Hintern hochkriegen muss und was tun muss, das habe ich definitiv von zu Hause, weil ich das auch extrem wichtig finde. Also ich finde, wie gesagt, ich gönne jedem alles. Aber es gibt schon Menschen, die haben einfach für ihr Dasein nichts getan und das schätze ich überhaupt nicht. Also ich finde mir ist ganz wichtig, dass man einfach aufsteht und dass man einfach seinen Arsch bewegt und selber was tut. Egal, wo man herkommt oder was man hat oder was man von zu Hause mitbringt. Also ich finde, man sollte irgendwie, muss es einfach Ziel des Lebens sein, dass man Fußstapfen hinterlässt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das geht eben nur, wenn man losläuft.
Jetzt haben wir über das Feiern von beruflichen Erfolgen gesprochen. Du hast gesagt, dass du deine Geburtstage auch in dem Restaurant deiner Freunde gerne feierst. Wie feierst du denn Weihnachten?
Well, komplett unterschiedlich. Und ganz ehrlich, mir ist es völlig wurscht, wo das ist. Mir kommt es eher darauf an, wer dabei ist. Und man darf sich das nicht zu glamourös vorstellen. Ich koche da nie irgendwie ein 5- oder 6-Gänge-Menü. Mir kommt es einfach darauf an, dass man eine schöne Zeit hat mit den Liebsten, und das ist komplett unterschiedlich. Bei uns gibt es auch nicht immer dieses obligatorische Weihnachtsessen. Ja, immer Fondue, immer Bockwürstchen mit Kartoffelsalat, was ja manche machen, den Weihnachtskarpfen, die Weihnachtsgans, die Weihnachtsente. Da gibt es die verschiedensten Traditionen bei allen Familien. Bei uns ist es komplett unterschiedlich. Darauf, wo man Lust dazu hat, und letztendlich darauf zugeschnitten, wo man ist und was man für Zeit hat.
Und bist du schon dieses Jahr?
Ich habe auf jeden Fall aber frei.
Und weißt schon, was du kochst?
Also ab. Keine Ahnung.
Oder kocht jemand anders? Ja. Darf auch mal jemand anders kochen?
Ja, liebend gern. Nee, aber oft wird tatsächlich was zusammen gemacht, weil ich das natürlich auch Teil des ganzen Aktes, sage ich mal, dass man in der Küche steht und dann irgendwie vielleicht schon mal ein Glas Wein trinkt oder so weiter. Es kann ja auch Spaß machen, das ist ja auch Teil des Ganzen. Und ich koche sehr gerne in Gesellschaft und ich lasse mich aber auch sehr, sehr gerne bekochen.
Aber ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn jemand die Zwiebel falsch hält oder das Messer.
Nee, gar nicht. Da bin ich so entspannt, glaub mir das bitte. Das finde ich schwierig, wenn das meine Mitarbeiter machen wollen. Die sollten es besser wissen. Aber ich würde nie jemandem reinreden, der sich offensichtlich doch Mühe gibt, was Schönes zu machen für andere Menschen, für mich oder für die Familie. Und dann würde ich mir niemals anmaßen, du musst es mal so machen. Es sei denn, ich sehe, da ist irgendwie Gefahrenverzug. Der schneidet sich. Kann man vielleicht mal intervenieren und sagen, mach doch mal besser so. Aber zu sagen, das ist jetzt nicht schön geschnitten oder sowas, finde ich ganz gruselig, sowas. Also wer überhaupt im Übrigen auch, jetzt habe ich vorhin gesagt, ich gehe gerne essen und ich gehe natürlich auch zu Kollegen essen, zu Tim zum Beispiel oder woanders auch. Ich finde, wer sich das nicht bewahrt hat, dass man einfach auch an so einem Tag abschalten kann und einfach nur toll essen gehen kann, das ist eine ganz, ganz unangenehme Eigenschaft in allererster Linie für einen selber, weil wenn man das nicht mehr genießen kann und dann immer nur noch das Haar in der Suppe sucht, das Buchstäbliche, und da so sitzt mit so einem imaginären Klemmbrett und dann seine Notizen macht, was da alles gut oder schlecht läuft, finde ich ganz, ganz furchtbar.
Ja, wobei ich glaube, die Metaebene kann man nicht ganz ausschalten, oder? Weil du weißt, wie es gemacht ist. Das Handwerk
ganz
kannst
genau.
Du erkennen.
Ja, da definitiv. Aber ich finde, wie gesagt, ich bin kein Nörgler. Also sowohl privat nicht, als auch beruflich nicht. Und wenn ich einfach, na klar, gibt es auch gewisse Restaurants, wo du dann sagst, okay, das ist jetzt hier, der oder die hat die Reputation, ja, das ist jetzt Nummer 3 von der Pellegrino-Liste, ausgezeichnet mit 3 Sternen, sage ich jetzt einfach mal so. Da geht man dahin und hat natürlich eine Erwartungshaltung. Vor allen Dingen, wenn das nicht um die Ecke ist, sondern man fliegt dahin, ja. Fliegst dann irgendwie in ein anderes Land und machst alles. Diese ganze Reise ist nur dafür da, um dort essen zu gehen. Dann erwartest du was, ganz klar. Aber auch das macht mir dann Spaß. Und ich besitze dann nicht nur so und sage, um Gottes Willen, jetzt muss ich mich komplett neu erfinden und mal überdenken, weil die machen ja hier Sachen, die sind ja sagenhaft. Das kommt nicht vor, dass man natürlich mal eine Inspiration mitnimmt oder sich einfach freut, zu sehen, wie machen es die anderen. Das ist ganz klar. Aber ich würde da auch im Umkehrschluss nie sagen, ach, was für eine Riesenscheiße, wäre ich hier mal nie hergekommen. Kommt fast nie vor. Nee.
Du hast vorhin ja darüber gesprochen, dass es selten ist, dass Menschen ehrliches Urteil abgeben, gerade wenn sie schön essen gehen. Würdest du dir das mehr wünschen? Denn also als Gast kann ich sagen, man wird natürlich gerade in einem Spitzenrestaurant nach jedem Gang und auch zwischendurch immer wieder gefragt, ob alles in Ordnung ist, und das ist auch wunderbar. Aber ich muss sagen, erstens, manchmal bin ich gedanklich noch gar nicht so weit, dass ich sagen könnte, wie ich es finde. Und zweitens, ich weiß gar nicht, was passieren, also ich habe auch schon mal gesagt, das zum Beispiel fand ich jetzt zu salzig. Und das ist natürlich so ein bisschen, wem hilft das, ne? Weil in dem Moment ist ja dann vorbei und da wird jetzt, also ne, ziehen Köche daraus wirklich eine Konsequenz letztendlich? Oder bringt das was, wenn ich das sage? Oder soll, also hilft das irgendjemandem?
Also ich kann es jetzt nur auf meine, auf mich beziehen.
Ja, ja.
Und stellen wir uns diese Situation vor, du isst das Gericht auf und sagst hinterher, ich fand es persönlich zu salzig. Dann kann ich dir sagen, liebe Helene, ziehe ich daraus keine Konsequenz.
Nee, natürlich nicht wieder.
Ich kann das auch sofort begründen. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Du sagst, du isst den ersten Bissen und sagst, tut mir leid, mir ist das zu salzig. Dann hat man ja die Möglichkeit, noch nachzujustieren. Ja, also ich kann dann ja noch was tun. Genauso, wenn du sagst, jetzt mir ist jetzt die Taube zu blutig oder mir ist jetzt der Fisch zu glasig oder so, dann hat man ja die Möglichkeit, noch nachzujustieren. Wenn der Teller natürlich aufgegessen wurde, kann ich nichts mehr machen. Was ich dann manchmal mache, ist, dass ich sage, soll ich Ihnen das Gericht nochmal kochen? 99,9% sagen dann, nein, danke, es passt schon. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ja, also über Geschmack lässt sich natürlich nicht streiten. Wir müssen nicht drüber reden, dass die Basis von allem, was wir tun, das hervorragende Produkt ist. Ja, also wir müssen nicht über Qualitäten reden. Schon gar nicht über Qualitäten, die vielleicht nicht mehr stimmen. Ein Fisch, der zu alt ist, ein Fleisch, was zu überlagert ist, eine Karotte, die schon eine gammelige Stelle hat. Da müssen wir nicht drüber reden. Man muss auch nicht über Garpunkte reden, ja. Wenn ich jetzt sage, wenn ich dir den Hauptgang komplett übergare, ohne dass du das gefordert hast, dann ist das ein Fehler von mir. Ganz klar. wenn ich jetzt die Suppe massiv versalze, dann ist das ein Fehler. Wenn ich aber sage, ich finde, das muss so sein, dir ist es ein bisschen zu kräftig oder vielleicht auch ein bisschen zu dezent, ich finde, genau so muss es sein, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann darf ich aber auch nicht immer alles in Frage stellen. Weil am Ende des Tages essen das Hunderte von Menschen über die Zeit, wie das Menü dann serviert wird, gesehen. Und du wirst nie den Geschmack von jedem treffen. Und das ist im Übrigen auch gar nicht mein Ziel. Und ich sag dann immer, weißt du, wenn Leute sagen zum Beispiel, ja, das war alles großartig, nur das eine Gericht, der zweite oder dritte Gang, das hat mir jetzt nicht so gefallen, das ist ja jetzt ein bisschen abgefallen, dann sage ich immer, das tut mir sehr leid, ja. Weil ich finde alles großartig, sonst würde ich es ihnen nicht servieren. Das ist aber vergleichbar mit deiner mit dem Lieblingsalbum deiner Band, deiner Lieblingsband, ja. Die bringen eine CD raus, sagen wir jetzt einfach mal die Stones. Die bringen jetzt ein neues Album raus, da wirst du nicht, auch wenn du noch der größte Fan bist, von 11 Titeln oder 12 oder vielleicht auch nur 8 oder 14, wirst du nicht sagen, dass der erste bis zum letzten Titel auf einem Niveau war und dass du alle gleich toll findest. Das wird es nicht geben. Und insofern kann es natürlich bei mir gibt's mit den Petitessen vor und nachher so zwischen 14 und 16 Gänge serviert. Da wirst du nie sagen, das war alles genau gleich gut oder genau gleich schlecht. Sondern du hast immer Sachen, wo du sagst, das fand ich jetzt persönlich besser, das ist jetzt mein Geschmack gewesen, das hat mir nicht so zugesagt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und wie gesagt, da alles gleich in Frage zu stellen, die hat gesagt, das war zu salzig, jetzt müssen wir weniger Salz reinmachen, das ist völliger Quatsch.
Ja, ja, klar. Also ich glaube auch, das ist das Erste, was man unterscheiden muss, ne? Was ist eigentlich ein handwerklicher Fehler und was ist eine Geschmacksfrage? Und das alleine ist ja für den Laien schon manchmal sehr, sehr schwierig zu unterscheiden. Ich erinnere mich an eine Sache, die Tim Rau gesagt hat, nämlich, dass für ihn es immer richtig knallen musste geschmacklich und er dann aber gemerkt hat, es ist den Leuten ein ganz kleines bisschen zu viel. Es ist zu würzig, es ist zu scharf. Er muss es ein bisschen nur zurückfahren. Und das ist natürlich so eine Durchschnittssache, ne? Du hast gerade gesagt, 100 Leuten. Es ist so wirklich die Frage, wie viel Prozent der 100, also wie viele von 100 finden es vielleicht ein bisschen zu salzig? Und da muss man ein bisschen zurückgehen und so. Also da muss man ja wahrscheinlich dann doch versuchen, auf den Mainstream sozusagen zu zielen, ne? Sodass man das findet, oder?
Ja, schwieriges Wort.
Ja, Mainstream ist ein schwieriges Wort, finde ich auch.
Mainstream sehe ich gar nicht so. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also ich möchte mir nie nachsagen lassen, dass ich Mainstream koche und ich mag überhaupt kein Mainstream. Ich mag keine Mainstream-Mode, ich mag keine Mainstream-Musik, ich mag keine Mainstream-Kunst. Das ist alles was mir gar nicht taugt. Ich bin aber auch nicht auf Teufel komm raus anders. Und das ist der Tim auch nicht. Aber ich finde einfach, dass es ganz wichtig ist, dass man seine eigene innere Mitte findet und von diesem Weg auch nicht abweicht, egal wer was sagt. Das ist ganz wichtig, einfach auch um authentisch zu sein, authentisch zu bleiben. Und selber einfach eine Persönlichkeit zu sein, die elementar wichtig ist, um einfach auch tolle Sachen sagen zu können und auf den Teller zu legen. Und deswegen, also Mainstream finde ich ganz schwierig. Man muss reagieren, wenn es keiner toll findet, außer man selber. Dann ist man absolut nicht auf dem richtigen Weg. Aber nur weil dann zwei oder dreimal sagen, die Musik ist zu laut, das Essen ist zu sauer, das Essen ist zu scharf, das Bild ist zu grün, das ist dann einzuknicken, finde ich, ist... Das ist einfach nicht, dann wäre ich nicht ich. Und wie gesagt, Tim ist genauso oder vielleicht hier und da auch noch ein bisschen polarisierender, keine Frage. Aber das ist das, was ich schätze, auch an allen Menschen. Ich mag Menschen mit Ecken und Kanten, die auch mal irgendwie was zu sagen haben. Und ich mag auch Menschen, die letztendlich einfach auch für was gerade stehen oder für was einstehen. Und mit dieser Kritik, da habe ich in erster Linie eigentlich auch gar nicht so die Gäste gemeint, weil die Gäste, die sagen das schon. Ja, gerade so Laien. Die sagen das mit so einer ganz unverblümten Art, was ich sehr schätze, weil man darf ja nicht vergessen, wir machen das ja nicht für andere Köche. Und wir machen das ja auch nicht fürs eigene Ego und wir machen das auch nicht für den Guide Michelin, sondern man macht das ja für zahlende Gäste. Und wenn die das nicht toll finden, dann kann man sich noch so auf den Kopf stellen. Das ist schon was, wo man sagt, jetzt könnte man sagen, also meinst du ja doch, du musst den Mainstream bedienen? Nee, meine ich nicht. Ich meine damit nur, dass man natürlich nicht an seiner Zielgruppe und an seinem Klientel vorbeikochen sollte. Das ist ganz klar. Aber ich meine, dass man sich unter Kollegen viel zu wenig selber die eigene Meinung sagt und dass man sich einfach nicht die Wahrheit sagt. Weil bei mir ist das Problem, ja, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich habe natürlich immer irgendwie diese Scheu, dass wenn ich was sagen würde, es dann immer heißt, ja, der feine Herr Drei-Sterne-Koch, dem war es natürlich nicht gut genug. So, und das sind so Sachen, das kann ich einfach nur mit guten Freunden machen. Das kann ich mit Tim Rau machen. Und Tim Rau sagt mir dann auch mal, du bist ein Meister deines Fachs, hast sogar ein Sternchen mehr als ich, aber das hat mir nicht gefallen. So, das sagt man sich einfach viel zu selten unter Kollegen. Deswegen schätze ich Leute, die da so sind, wie sie sind.
Wie du das gerade mit der Zielgruppe gesagt hast, habe ich gedacht, ja, und am besten wahrscheinlich, man kocht so 10% an der Zielgruppe vorbei, denn nur dann bewegt sich tatsächlich ja auch was, genauso wie sich nur dann etwas bewegt, wenn man für seine auch kulinarischen Überzeugungen steht und sich da nicht verbiegt, sondern sagt, okay, so muss das, ich weiß, dass das so muss und so machen wir das. Und Freunde, schmeckt nochmal nach, dann werdet ihr merken, dass ich recht habe.
Ja, also eine kleine Anekdote noch dazu. Ich habe neulich eine ziemlich lange E-Mail gekriegt über eine Kritik von jemandem, der es nicht so toll fand, wie er erhofft hatte. So, und ich bin jemand, ich lese mir das durch, mir ist das auch wichtig und ich suche dann den Dialog. Wenn ich der Meinung bin, das ist eine sachliche Kritik und das war eine sachliche Kritik, ja. Das war nicht irgendwie despektierlich geschrieben, das war auch nicht irgendwie verärgert. Der Mensch war einfach nur so ein bisschen ernüchtert, dass er gedacht hat, er wird da richtig weggeklatscht, so buchstäblich. Und das hat er nicht erlebt. Und das war eine sachliche Kritik, die er verfasst hat. Und daraufhin habe ich ihn angerufen, weil eben, wie gesagt, mir ist das wichtig, dass man sich solcher Kritik dann auch stellt und dass man aber auch ich aus meiner Sicht dann einfach nochmal Bezug nehmen darauf und dass man sich dafür rechtfertigen kann, in Anführungsstrichen. So, und was dann geblieben ist, ist einfach der Eindruck, der gegenseitige. Es war ein ganz respektvolles Telefonat und wir sind einfach zum Schluss gekommen, dass wir offensichtlich nicht den gleichen Geschmack haben, weil er hat einfach in Frage gestellt, ob ich das alles so gesehen habe, was da so an seinen Tisch gegangen ist. Und ich habe ihm dann versichern können, dass ich das nicht nur alles gesehen habe, sondern dass ich das selber so gemacht habe und dass ich das selber so will. Da ging's um Banalitäten. Die Taubenbrust hat mir nicht gefallen. Die Haut war mir zu labbrig. So, und jetzt muss man sagen, labbrig war sie sicher nicht, aber eine knusprige Taubenhaut ist nicht möglich bei den Gargaraten, die wir machen. Weil das ist keine Gans oder keine Ente, die du eine Stunde ins Rohr schiebst, wo dann eine krachend krosse Haut rauskommt. Das ist einfach technisch nicht möglich. Und mein Freund Tim Raue beispielsweise hat neulich gesagt, das ist vergangene Woche gewesen, das ist die beste Taubenbrust seines Lebens gewesen. Daraufhin habe ich ihm die Story erzählt. Und dann ist er Tim, wie er ist und so, er hat keine Ahnung hin und her. So werde ich es jetzt nicht ganz runterbrechen. Fakt ist einfach nur, dass wenn ich dann sage, wissen Sie, Herr XYZ, das tut mir leid, dass ich Ihren Geschmack nicht getroffen habe, seien Sie aber versichert, dass ich das genauso haben will, dann bleibt doch am Ende des Tages über, dass ihm das schmeckt und mir das. Und das ist doch auch okay. Ja, das ist doch völlig okay. Wir sind dann auf den Schluss gekommen, dass man sagt, okay, man gibt sich gegenseitig noch eine Chance. Weil er dann auch gesagt hat, vielleicht war es einfach auch nicht so meine Season. Ja, es gibt ja auch so Produkte in der und der Jahreszeit, die einem dann weniger liegen als andere. Dann kam zum Beispiel raus, er ist per se gar kein Taubenfan. So, und dann sage ich, okay, das ist dann natürlich schwierig, ja, aber vielleicht gibt's im nächsten Menü einen Lammrücken, eine Rehschulter oder vielleicht was mit Kalb oder so. Dann gefällt ihm das vielleicht schon besser. Also der kommt hoffentlich wieder, kriegt von mir dann ein Glas Champagner. Wir werden sicherlich nochmal über diesen Abend reden und vielleicht auch schmunzeln. Aber am Ende des Tages mache ich die Tauben, und das ist die Essenz daraus. Ich mache die Taubenbrust genauso, wie der Mann es vor 2 Wochen reklamiert hat. Genauso mache ich das. Und viele Leute sagen, das ist großartig, und manche sagen, es ist nicht großartig. Und ich muss mit beidem d'accord sein. Ja, ich kann nicht irgendwie sagen, der hat keinen Plan. Wenn ich das andere aber natürlich, wenn ich nur Lob einstecke, ja. Ich muss mich der einen Sache stellen, und ich muss mich der anderen Sache stellen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber vor allen Dingen muss ich sagen, ich möchte es so haben, und wenn ich das so entschieden habe und immer noch der Meinung bin, das ist gut, ist ja nicht so, dass ich nicht auch Sachen überdenke und dann sage, ja, okay, vielleicht hier und da ist es tatsächlich zu süß, hier und da ist es tatsächlich zu scharf, hier und da ist es tatsächlich zu sauer. Man kann sich ja verändern, man kann sich ja selber entwickeln. Aber dass man sich selber immer in Frage stellt und nicht geradeaus ist, das ist ein ganz schlechter Berater, sowas.
War er überrascht, dass du ihn angerufen hast?
Er war überrascht. Er hat sich bedankt, dass ich mir extra die Zeit nehme. Da sage ich, na gut, Sie haben sich ja auch extra die Zeit genommen, haben eine lange E-Mail geschrieben. Ja, stimmt. Und es ist doch am Ende des Tages, man muss sich respektieren, man muss sich auf Augenhöhe begegnen und man muss irgendwie den anderen ernst nehmen. Und wenn mir jemand eine sachliche Kritik unterbreitet, so wie er das getan hat, dann fände ich es absolut daneben, wenn ich darauf nicht reagiert hätte. Und ich habe ihn einfach persönlich angerufen. Ich hätte sicherlich auch XYZ-Mitarbeiter damit beauftragen können, schreibt da mal eine E-Mail zurück, sag mal schönen Gruß. Ist nicht meine Art. Ja, der spricht mich an in meinem Restaurant, also muss ich auch darauf antworten.
Jan Hartwig, möchtest du jemanden nominieren für ein Brunch-Podcast-Interview?
Möchte ich jemanden nominieren? Da gibt es ganz großartige Leute. Hast du eine Präferenz, aus welchem Bereich des Lebens das kommt?
Es darf natürlich ein Koch oder eine Köchin sein. Es darf jemand sein, der was ganz Tolles produziert im Lebensmittel- oder Getränkebereich. Es darf jemand sein, der sich mit einem Produkt richtig gut auskennt, ein Händler, ein Importeur. Hauptsache, derjenige weiß was über Genuss, was wir von ihm lernen können oder ihr.
Ja, also wer ein spannender Typ ist, ist der Nick Vrill. Ist ein Freund von Tim und mir auch. Wir machen jetzt ein Six Sense Dinner im Mai bei mir. Der ist in Antwerpen, spricht absolut perfektes Englisch. Ärgert mich jedes Mal, wenn ich mit dem rede, weil ich denke, warum könnt ihr das alle so viel besser als wir Deutschen? Zumindest als ich, ja. Ich will dein Englisch nicht in Frage stellen, aber er kann es viel besser als ich. Und das ist echt ein witziger Typ, der auch eine relativ spannende Story hat, weil er zum einen ist er auch selbstständig und macht dann ein ziemlich großes Ding. Er öffnet jetzt aber auch noch ein zweites Restaurant, hat schon eins auf den Malediven gehabt. Der hat auf jeden Fall was zu sagen.
Okay.
Guter Typ.
Cool. Tolle Empfehlung. Jan Hartwig, ich wünsche dir einen tollen Schluss für dieses tolle Jahr. Ganz viele schöne Momente, Feier oder nicht Feier, mit Leuten, ohne Leute. Aber auf jeden Fall einen wunderbaren Dezember. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir. Ciao, wieder mal.
Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen. Mhm.